Ja, es geht um Gottes Haus, wie unglaublich beziehungsreich. Was könnte man da nicht alles sagen? Die Gemeinde, ein Bau, wenn man da einfach nur seine Fantasie laufen lassen würde, da würde eine ganze Menge zusammenkommen. Aber ich möchte mich auf einige Gedanken hier beschränken. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 15. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Der Turm von Pisa ist schon genannt worden. Antwort des Architekten des Turms von Pisa auf die Frage, ob denn diese kühne Konstruktion wohl Bestand haben wird, wird schon schiefgehen. Und so ist es gekommen. Aber es ist ja manchmal auch eine Tragik darin, wie Dinge zerbrechen können, die einmal toll ausgesehen haben, wie zum Beispiel dieser Turm in Dubai, wenn es dann nicht hinhaut mit der Statik. Max Eid, ein Verfasser, hat einmal ein Buch geschrieben. Dieses Buch hieß Berufstragik, der Roman eines jungen Mannes, der Architektur studiert und Karriere machen will. Und er bekommt auch ziemlich zu Anfang den Auftrag seines Lebens, nämlich, er darf eine Eisenbahnbrücke konstruieren über einen großen Meeresarm. Es wird ein Bauwerk nach den neuesten Erkenntnissen. Und er wird anschließend berühmt, er wird ein anerkannter Baumeister, der sich vor Aufträgen gar nicht mehr retten kann. Aber nach der Fertigstellung der Brücke wird es Herbst. Und mit dem Herbst kommen die Stürme von See her. Und als so dieser erste richtige Sturm kommt, beschleicht ihn eine dunkle Ahnung. Er muss sich nämlich daran erinnern, dass er bei der Berechnung der Statik nicht in Betracht gezogen hat, dass es diese Herbststürme gibt an diesem Meeresarm. Er hat die Wucht der Herbststürme nicht einkalkuliert. Es ist eine Fehlplanung, er weiß es. Er ist der Einzige, der es weiß, aber er gesteht es sich nicht ein. Weil er so beunruhigt ist, kann er keine Nacht mehr schlafen. Und jeden Herbst fährt er mit dem Auto raus zum Meeresarm und übernachtet dort und schaut und hofft und bangt, dass die Brücke hält. Aber eines Tages bricht diese Brücke ein und der Zug, der gerade drüber fährt, stürzt in die Tiefe. Berufstragik. Und der Herbststurm bringt es an den Tag. So eine Eisenbahnbrücke kann eine imposante Konstruktion sein. Aber was sie wirklich wert ist, zeigen die Herbststürme. Die Gemeinde ist mit einem Gebäude verglichen worden. Die Gemeinde ist kein Gebäude. Das Gebäude, in dem wir sitzen, ist nur der Rahmen. Ist die Möglichkeit, dass wir unseren Auftrag erfüllen können, ist die Möglichkeit, dass wir zusammenkommen können, ganz praktisch. Gebäude sind auch notwendig, aber die Gemeinde an sich ist kein Gebäude. Aber die Gemeinde ist wie ein Gebäude. Und so eine Gemeinde kann eine imposante Konstruktion sein. Viele, viele Menschen kommen zusammen, sie kann bekannt sein, sie kann präsent sein in den Medien. Namhafte Menschen können in ihr arbeiten. Aber was das alles wert ist, zeigt nicht, was in der Zeitung steht, sondern zeigt am Ende, was Gott dazu sagt. Das ist die Warnung, die Paulus hier der Gemeinde in Korinth und ihren Mitarbeitern nahelegen möchte. Schaut nicht auf den kurzfristigen Erfolg und wie das vielleicht in euren Augen so alles sich ausnimmt. Und schaut nicht auf die Statistik, sondern denkt daran, dass es vor Gott Bestand haben muss, was ihr tut. Die Gemeinde ist ein Gebäude. Sie ist eine jahrhundertealte Dauerbaustelle. Immer ist irgendetwas im Bau an ihr. Sie ist nicht fertig. Sie ist gebaut nicht aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen, aus Menschen, die in den Tempel Gottes eingefügt werden. Das Gebäude wird mit jeder Generation immer größer. Immer wird noch eine Schicht Steine draufgebaut. Vielleicht sind wir inzwischen schon beim Dach dieses Gebäudes angekommen. Wir wissen es nicht, es kann sein. Wir wissen nicht, wann dieser Bau vollendet ist. Das weiß nur Gott. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, so sagt Paulus, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Was ist denn die Gemeinde überhaupt? Kann man die Gemeinde überhaupt sehen? Ja und nein. Natürlich kann man die Gemeinde sehen. Ich sehe euch ja, ihr seid Gemeinde. Gemeinde, das sind Menschen. Und insofern ist die Gemeinde sichtbar. Aber das ist nicht alles. Die Gemeinde, das ist auch eine unsichtbare Kraft, die diese Menschen miteinander verbindet, sie zusammenhält und sie auch mit ihrem Herrn und Fundament zusammenhält. Und diese Kraft, die können wir nicht sehen. Insofern ist die Gemeinde einerseits sichtbar, weil man Menschen sehen kann, aber andererseits unsichtbar, weil man die Kraft, die diese Menschen zusammenbindet, nicht sehen kann. Gemeinde wird sichtbar auf vielerlei Art und Weisen, ganz unterschiedlich. Alle Gläubigen aus allen Jahrhunderten, Tote und Lebendige, aus allen möglichen Denominationen, Strömungen und Kirchen bilden zusammen die Gemeinde Gottes. Das ist eine Möglichkeit. Wenn die Bibel von Gemeinde redet, dann meint sie das. Dieser weltweite Leib Jesu Christi über die vielen Generationen hinweg. Das ist Gemeinde. Ist das alles, was man über Gemeinde sagen kann? Nein, die Bibel meint auch noch etwas anderes. Sie meint Gläubige, die im Namen Jesu zusammenkommen. Zum Beispiel die Gemeinde Korinth, das ist eine Gemeinde. Die Gemeinde hier in Hemsbach ist eine Gemeinde. Aber auch die Männerfreizeit zum Beispiel, so wie sie da beieinander waren, wie wir sie auf dem Foto gesehen haben, die sind ja im Namen Jesu Christi zusammengekommen. Sie waren Gemeinde in dem Moment. Also überall da, wo Menschen, und wenn es nur zwei oder drei sind, im Namen Jesu Christi zusammenkommen und wo Jesus bei ihnen ist, da ist auch schon Gemeinde. Ihr Fundament ist Jesus Christus, genau wie das Fundament der großen Gemeinde über alle Jahrhunderte weg. Und vorhin kam eine Antwort auf die Frage, wofür ist Jesus das Fundament von einem Kind? Ja, für einen Gläubigen. Und das ist auch richtig, in gewisser Weise ist nämlich auch jeder Gläubige für sich eine Gemeinde. Vorhin habe ich es gelesen, im ersten Korintherbrief, ich muss gerade mal die Stelle aufschlagen, wo davon die Rede ist. 1. Korinther 6, Vers 19, schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Also jeder Einzelne auch ein Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen war die Antwort gar nicht so verkehrt. Jesus Christus ist auch das Fundament für einen jeden einzelnen Gläubigen. Das Wichtigste an einem Gebäude ist natürlich das Fundament. Diesen Teil der Predigt brauche ich nicht wiederholen, das kam ziemlich gut rüber. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist das Fundament. Er ist uns so nah, dass er unser Fundament ist. Und natürlich, was er die Jünger gelehrt hat, dass sie es tun sollen, das ist auch das Fundament. Das gehört mit zu diesem Fundament dazu. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Jede Gemeinde, die von diesem Fundament abweicht, woanders drauf baut, wo eben nicht dieses Fundament ist, riskiert unweigerlich ihren Untergang. Auch wenn die Konstruktion erstmal ganz imposant aussehen mag, es wird alles zerfallen. Jede Gemeinde, die das tut, riskiert ihren Untergang, und das gilt auch für jeden Gläubigen. Wenn du woanders drauf baust, riskierst du deinen Untergang. Paulus nennt sich hier mit einem griechischen Ausdruck Architekton. Als ein weiser Baumeister steht in der deutschen Übersetzung das griechische Wort Architekton. Woran denken wir im Deutschen? Natürlich brauchen wir kein Griechisch können, an den Architekten. Aber das ist hier nicht gemeint. Denn der Architekt, der die Pläne macht, das ist ja wohl auch Jesus. Jesus ist Architekt und Fundament. Was Paulus hier ist, wie er sich versteht, ist so eine Art Bauleiter. Mit einem ganz besonderen Gewerk. Als Bauleiter predigt er das Evangelium. Die Predigt ist sozusagen seine Kelle, so sein Symbol. Und sein besonderes Gewerk ist das Fundament. Er nennt sich Apostel. Und das ist so etwas wie ein Fundamentleger. Es gibt auch andere Mitarbeiter in der Gemeinde. Mitarbeiter, denen wir zum Beispiel das Neue Testament zu verdanken haben, also das, was Jesus uns als Auftrag mit auf den Weg gegeben hat, und auch die Berichte, die Zeugnisse von seiner Auferstehung, auch von seiner Kreuzigung, seinem Leiden. Leute, von denen wir das zu verdanken, die heißen Apostel. Das sind Fundamentleger. Aber auch Mitarbeiter, die Gemeinden gründen, sind solche Mitarbeiter, sind Apostel in gewisser Weise. Paulus hat einzelne Gemeinden gegründet, in Antiochien, in Pisidien, in Thessalonich, in Philippi und auch in Korinth hat er Gemeinden gegründet. Das ist eben auch Apostelarbeit. Das geschieht auch heute, überall da, wo Gemeinden gegründet worden sind, werden auch Fundamente gelegt, denn die Ortsgemeinde ist ja auch Gemeinde. Und überall da, wo Mitarbeiter Menschen zu Jesus führen und ihnen sagen, du kannst dich ihm ganz anvertrauen, du kannst ihn zum Fundament deines Lebens machen, da wird solch ein Fundament auf der ganz individuellen Ebene gelegt. In gewisser Weise auch das ja Gemeinde, auf den Einzelnen bezogen. Aber wer baut auf dieses Fundament? Das ist ja klar, Fundament ist wichtig. Aber Fundament ist auch alles, ist nicht alles. Was wäre denn dieser tolle Turm in Dubai, wenn da nur das Fundament stehen würde? Das wäre nichts, das wäre eine Bauruine, das wäre ein Spott für die ganze Welt. In Korinth gab es viele Lehrer und Prediger, die auf das aufbauen konnten, was Paulus schon gelegt hat mit seiner Erstverkündigung, mit der Gründung der Gemeinde. Wenn wir es auf uns übertragen, dann gibt es heute Pastoren, es gibt Prediger, es gibt Mitarbeiter aller Art, Jugendleiter, Kindergottesdienstmitarbeiter, die bauen auf das Fundament. Unser Fundament ist gelegt worden im Mai 1946, als die Stubenversammlung in der Bachgasse, ich glaube Nummer 69, gegründet war, 69? Weiß ich nicht, in der Bachgasse war es, 1946. Da ist unser Fundament gelegt worden. Wir bauen auf. 2,5 Generationen später. Kann man also sagen, dass wir hier zweierlei Menschen in der Gemeinde haben? Einmal die sich als Baustelle sehen würden, als Bauwerk, und einmal die, die auf diesem Bauwerk schaffen und schauen, dass es aufgebaut wird. Dann könnte die erstere Gruppe jetzt sagen, naja, dann geht mich die Predigt ja eigentlich gar nichts an. Weil das ist ja für die Mitarbeiter geschrieben, dieser Abschnitt. Da klinke ich mich innerlich aus. Vorsicht, vorm Ausklinken nochmal kurz hinhören. Genau genommen ist jeder von uns, jeder Einzelne, sowohl Baustelle als auch Mitarbeiter. Jeder Einzelne. Keiner kann sich da ausnehmen. Jeder von uns ist am Bauen, weil jeder auf andere in einer ganz bestimmten Art und Weise wirkt. Was für Menschen haben nicht schon auf mich eingewirkt? Die wenigsten davon waren Pastoren oder Lehrer oder so etwas. Ganz einfache Menschen. Wer hat nicht schon heute auf euch eingewirkt, bevor ihr hier in den Gottesdienst gekommen seid, am Frühstückstisch? Oder bevor ihr euch hier hingesetzt habt, an der Tür draußen? Die Begegnung, die ihr gehabt habt. Und ihr habt selber auf andere eingewirkt. Ihr seid Bauleute. Also geht es euch an. Jeder von uns ist gleichzeitig Teil der Baustelle und Bauarbeiter. Worte, Gesten, Taten, Vorbilder, Bewusstes und Unbewusstes, all das wirkt auf andere Menschen ein. Paulus fragt, wie baut ihr eigentlich aneinander? Andere wirken ja auf euch ein. Ihr wirkt auf andere ein. Wie macht ihr das denn? In welcher Weise? Was baut ihr denn in andere Menschen hinein? Oder in die Gemeinde hinein? Wenn ihr eine Funktion in der Gemeinde habt. Was für eine Verantwortung. Denken wir an den jungen Architekten mit seiner Eisenbahnbrücke. Was für eine Verantwortung. Denn unser Haus hier, in dem wir sitzen, das wird nur eine Zeit lang bestehen. Das wird auch wieder abgerissen werden. Aber das, was wir in andere Leben hineinbauen, das soll Bestand haben in Zeit und Ewigkeit. Das ist eine ganz andere Kategorie. Jeder muss sich fragen, was bewirke ich? Womit baue ich? Was für ein Material benutze ich eigentlich dabei, wenn ich auf andere Menschen einwirke? Eine kleine Auswahl von Baumaterialien hat Paulus ja selber genannt in dem Abschnitt. Können wir noch mal eine Folie zurücksehen? Noch eine Folie. Danke. Und unten 12. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, jetzt geht es auf der nächsten Folie weiter, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Genau geschnitten, mitten im Satz, so soll man es eigentlich nicht machen, ich bin schuld. Jeder von uns wirkt auf irgendeinen im Leib Christi ein. Und daran sollen wir jetzt einmal denken. Darauf sollen wir jetzt einmal ein paar Gedanken verschwenden. Rührig sind wir alle. Fragt sich nur, mit welchem Ergebnis. Womit baust du? Das ist die große Lebensfrage, die an uns herangetragen wird. Womit baust du? Zwei Sorten Baumaterial. Es gibt beständiges Baumaterial. Gold, Silber, kostbare Steine. Hier sind vermutlich nicht Edelsteine mit gemeint, sondern diese riesenhaften, wertvollen Granitquader, die deswegen so wertvoll sind, weil sie so schwer zu transportieren sind. Heute kann man sie noch bestaunen an der Westenmauer des Tempels. Gigantisch, wozu man in der Antike schon in der Lage war. Charakteristisch an diesem Baumaterial ist erstens, es ist sehr schwer zu beschaffen. Man kriegt davon nicht so leicht so ganz viel zusammen. Und es ist auch nicht leicht, sie einzubauen. Also man kommt nicht zu schnellen Ergebnissen. Und zweitens, es hält auf lange Sicht gesehen dem Feuer stand. Es ist feuerbeständig. Die anderen Materialien, Holz, Heu, Stroh, sind leicht zu beschaffen für wenig Geld, aber dafür leicht entflammbar. Im Klartext, gib nichts darauf, ob du besonders viele Menschen beeindrucken oder beeinflussen kannst. Lass dich nicht davon beeindrucken. Und gib auch nichts darauf, wie andere das beurteilen. Am Ende bedeutet es nichts. am Ende muss es doch das an den Tag bringen, was Gott darüber denkt, was du bewirkt hast in deinem Leben. Möglicherweise sucht Deutschland tatsächlich den Superstar. Gott sucht ihn nicht. Was ist das Vergängliche im Klartext? Paulus nennt es die Weisheit dieser Weltzeit. Kapitel 2, Vers 6 im 1. Korintherbrief. Die Weisheit dieser Weltzeit. Weisheit gab es so viel in Korinth. Weisheit der Worte, massenhaft viele Weltanschauungen, Philosophien, die ständig gekommen sind und wieder gegangen sind. Damit haben wir es heute nicht so. Mit Philosophie haben wir es alle nicht so. Ich sehe keine großen Philosophen unter uns oder die das ständig bewegen würden. Kaum einer hat Lust, sich bewusst mit Philosophie zu befassen. Aber an den Auswirkungen, da spüren wir Philosophie an allen Ecken, überall in unserem Alltag begegnen wir Philosophie. Irgendwann fragt sich doch jeder, wer bin ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich am Ende einmal? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Wozu bin ich da auf der Welt? Und die Mehrheitsantwort des groben Materialismus, das ist die Philosophie, die angesagt ist heute, lautet: Mit dem Tod ist sowieso alles aus. Es ist egal, ob du ein Heiliger oder ein, verzeiht den Ausdruck, ein Schwein bist. Am Ende liegst du doch in der Erde und vermoderst. Und es ist kein Unterschied. Es ist vollkommen egal, was auf deinem Grabstein einmal stehen wird. Also, mal mit dem Leben des Brian zu antworten, always look at the bright side of life. Nimm's von der lockeren Seite. Frag nicht lange. Um Spaß zu haben, bist du auf der Welt. Gib nur Acht, dass dich dabei niemand erwischt, wenn du es zu doll treibst, denn dann hast du wenig Spaß. Wie gern würde ich sagen, Christen leben völlig anders. Die lassen sich vom Geist Gottes leiten. Ich bin mir aber nicht immer so sicher, ob das immer so ist. Wenn sich das sowieso von alleine verstehen würde, dann wäre dieser Abschnitt wahrscheinlich gar nicht in der Bibel. Dann wäre das gar nicht nötig, davon überhaupt zu reden. Unsere Philosophie versorgt uns mit Baumaterial. Und so bauen wir es ein in das Leben anderer. Vielleicht dadurch, dass wir ein Vorbild sind. Oder was wir so für Sätze fallen lassen, den lieben langen Tag. Was hat Aussicht auf Bestand? Gottes Weisheit in Jesus Christus. Das hat Aussicht auf Bestand. In ihm ist alle Weisheit verborgen, alle Weisheit. In seinen Worten, in seiner Tat am Kreuz, in seiner Auferstehung ist alles verborgen. Die Aufträge, die er seinen Freunden auf den Weg gegeben hat. Und jetzt sehen wir die Folien, die wir vorhin nur gesehen haben, wo wir uns gefragt haben, was haben die für eine Bedeutung? Was ist der Sinn unseres Daseins? Wozu sind wir da auf der Welt? Zwei Stellen aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 22, 37 bis 39. Jesus antwortete ihm, also einem Frager, nach dem größten Gebot, nach dem roten Faden im Leben eines Menschen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beides Zitate aus dem Alten Testament schon. Alte Worte und doch gültig. Und schließlich das Vermächtnis, bevor Jesus zum Vater gegangen ist, Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben für uns versucht, diesen Auftrag als Gemeinde so zusammenzufassen, wie es auch auf dem Handzettel steht, auf der vorletzten Seite unten. Ihr habt es also immer präsent. Auch im Gemeindebrief habt ihr es präsent. Schaut mal nach, findet ihr es? Ein wenig versteckt ist es schon. Wir helfen einander, Anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu werden.
Wenn wir das tatsächlich tun, verwenden wir Gold, Silber, wertvolle Steine, etwas, was Bestand hat, was nicht verbrennen wird. Leben wir daran vorbei, wird die Gemeinde eingehen oder sie wird sich spalten, zersplittern. Einzelne werden kalt, ichsüchtig, einsam, unerfüllt bleiben. Gottes Weisheit in Jesus Christus ist Gold, Silber und wertvolle Steine. Das hat Bestand. Der Text stellt uns eine einfache Frage. Wie wirkst du, also bitte nicht dein Nebenmann oder der Pastor oder sonst jemand, wie wirkst du in die Gemeinde hinein? Aus welchen Quellen schöpfst du, wenn du hineinwirkst? Du wirkst hinein, keine Frage. Aus welchen Quellen schöpfst du? Gott macht die Weisheit der Menschen mit der Botschaft vom Kreuz zunichte. Gottes Weisheit ist Gold, Silber und wertvolle Steine. Das hat nicht nur Bestand, das gibt auch Bestand. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Oder die Gemeinde hat keine Zukunft. Wie wirken wir auf andere? Der Tag wird es zeigen, schreibt Paulus, weil das durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich muss gestehen, dass ich, als ich das gelesen habe, eigentlich so gedacht habe, du bist gar nicht so scharf auf diesen Lohn. Dir reicht es eigentlich, wenn du gerettet bist, wenn du im Himmel sein darfst. Aber es muss wohl seinen Sinn haben. Was soll das bedeuten? Uns allen blüht der biologische Tod. Wir werden irgendwann sterben. Das ist aber nicht das Ende, sondern danach kommt, wie die Bibel es bezeugt, das Gericht. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, Kapitel 5, Vers 10, denn wir alle, also meint auch sich selber mit und auch die anderen Christen, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Womit bauen wir? Eins ist klar, dass vermutlich bei jedem auch Gutes bleiben wird und Bestand haben wird. Es wird sicher keinen geben unter uns, wo nichts bleiben wird. Es ist nur die Frage, wie viel davon, über das wir uns heute so sehr freuen, wird in Ewigkeit Bestand haben. Wir wissen es nicht. Ich kann es nicht sagen. Gutes wird bleiben, nicht nur hier, es wird in Ewigkeit sein. Es wird sogar einen Lohn geben. Die Bibel sagt aber nicht, was das für ein Lohn sein wird. Aber wenn die Bibel vom Lohn spricht, dann muss es schon bemerkenswert sein. Es wird in jedem Fall über Tarif sein und ich darf mich schon darauf freuen. Besser wird es sein als der EM-Pokal, den, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, hoffentlich die deutsche Mannschaft im nächsten Jahr bekommt. Besser als irgendein Lohn, den die Welt bezahlen kann. Keine Frage. Kaum ein Christ, der nicht mindestens ein bisschen Gold, Silber und wertvolle Steine sehen kann. Aber in jedem Fall wird auch eine Menge Holz und Heu und Stroh dabei sein. Es wird verbrennen. Es wird keinen Bestand haben. Fast ein tröstlicher Gedanke, muss ich sagen, dass ich einmal in der Ewigkeit sein werde und ich werde getrennt sein von all dem, was ich in diesem Leben fabriziert habe, das keinen Bestand haben wird. Denn es würde mich immer anklagen. Immer. Und das wird nicht so sein. Was machen wir mit unserem Leben? Jeder von uns investiert es doch in irgendetwas. Fragt sich nur in was. Hoffentlich in was Beständiges. Hoffentlich in was Bleibendes. Amen.